Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 10. Juni 2025. Schön sind Sie da. Melden Sie sich an, viertes Weltwoche Golf Open am Donnerstag, dem 10. Juli 2025 in Andermatt. Das ist ein Golfturnier, ausdrücklich auch für Nicht-Golfer. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie Golf spielen können oder nicht. Es gibt auch Anfängerkurse. Ich selber werde zum wiederholten Male an so einem Anfängerkurs dabei sein. Ich bin kein Golfprofi, allerdings habe ich hervorragende Ausgangsskills gewissermaßen als ehemaliger Landhockeyspieler. Ungeachtet all dessen bleibt es eine enorme Herausforderung für mich, diesen kleinen Ball in die gewünschte Richtung zu schlagen. Seien Sie dabei, Andermatt, The Chaddy oder dann im Radisson Blue. Wir haben dazu Spezialkonditionen Zimmer gebucht und ich kann Ihnen versprechen, da lernen Sie interessante Leute kennen. Eine internationale Gruppe von Interessierten, von Leuten, die Freude daran haben, mit anderen Lesern, Weltwoche-Sympathisanten, Baldlesern zusammenzutreffen im Geiste der Meinungsvielfalt und des offenen Worts, des freien Gesprächs, die autonome Republik des freien Denkens da gewissermaßen unterwegs, würde mich sehr, sehr freuen. Melden Sie sich an. Sie können dort auch das Programm finden. www.weltwoche.ch/golf. weltwoche.ch/golf. Die Themen des Tages mit Verspätung habe ich den Samstagsleitartikel der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Selbstzufriedene Angsthasen. Die Schweizer neigen zur Überheblichkeit und fürchten sich doch vor der unwägbaren Zukunft. Dieser Widerspruch richtet in der Politik viel Schaden an, wie der Umgang mit der UBS zeigt. Der Chefredaktor mit einer Philippika auf die Angsthasen Schweiz. Anlass sind die Diskussionen um die Grossbank UBS. Sie haben es mitbekommen, da möchte die Politik, ist sie im Begriff, dieser Firma verschärfte Eigenkapitalvorschriften aufzubrummen. Nach der überstürzten Fusion, nach der Übernahme der bankrott kaputt gewirtschafteten Credit Suisse vor einiger Zeit. Und jetzt wird gleichsam die UBS dafür bestraft. Man muss allerdings auch sagen, dass die Bank da vielleicht ein paar Verhandlungsfehler gemacht hat, wenn sie jetzt nicht einverstanden ist mit den Bedingungen, die ihr da aufgenötigt werden sollen. Aber etwas ist klar, aber ich komme dann gleich auf das allgemeine Thema zu sprechen, etwas ist klar, die neue, die große UBS, die ist einfach groß und sie hat eine kritische Größe für einen Kleinstaat und es kann der Politik, indem sie nicht egal sein, was passiert, wenn ein künftiges Management dieser Großbank wieder einmal versagen sollte, sodass der Staat gezwungen wäre, erneut den Rettungsfallschirm aufzuspannen. Wenn eine Firma Dimensionen annimmt, die ein ganzes Land in Schwierigkeiten oder sogar ins Elend reißen können, dann muss gehandelt werden. Ob die Maßnahmen, die jetzt da getroffen werden sollen, ob die triftig sind, ob die vernünftig sind, darüber wird unter Experten gestritten. Ich habe auch schon das eine oder andere Kritische gesagt, aber das ist hier nicht der entscheidende Punkt. Also es geht da in diesem Leitartikel, und darum spreche ich darüber, umfassender um die Schweiz. Und eben, dass die Schweiz in dieser Ängstlichkeit, in dieser Übervorsicht, in diesem mangelnden Gestaltungswillen, in dieser auch fast schon panischen Bewegungsunfähigkeit, sich da beispielsweise einer EU zu öffnen oder einer NATO, da wird sie kritisiert. Und da muss ich einfach sagen, muss ich mich hier nun outen als entschiedener Befürworter der Angsthasen-Schweiz. Ich plädiere für die Angsthasen, denn nur weil die Schweiz als Kleinstaat Angst hatte, gibt es sie noch seit über 700 Jahren. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen führen, die Vorsicht ist doch die Mutter der Porzellankiste und die Angst ist gewissermaßen der Erfolgsinstinkt der Schweiz, das überlebenstechnische Erkenntnissubstrat all unserer historischen Erfahrungen. Und es ist immer wieder interessant, dass Journalisten, Politiker, Intellektuelle, die leiden unter dieser Ängstlichkeit, die natürlich auch eine Folge der Kleinheit der Schweiz ist. Und ich sage Ihnen, und ich werde auch so argumentieren in der nächsten Weltwoche, dass gerade wahrer Mut darin besteht, den Verführungen der Größe zu widerstehen. Und auch die Schweiz ist immer wieder da verlockt worden. Wir haben nicht mitgemacht, als die Deutschen ihr Großdeutschland ausgerufen haben oder als Napoleon uns unter sein imperiales Joch zwang. Da bekamen die Schweizer allergische Ausschläge und haben sich gewehrt, immer wieder gegen den Zeitgeist, eben den Verführungen, den Schalmeienklängen des Großen widerstanden zu haben. Das ist wahrer Mut, das ist staatsmännische Qualität. Wir haben viele gerne Große in der Politik, aber gerne klein sind nur die Besten. Also selbstzufriedene Angsthasen, zum Glück werden wir nicht von der NZZ regiert. Nein, ich plädiere für die Angsthasen, meine Damen und Herren. Nichts gegen die Angsthasen, im Gegenteil, dank den Angsthasen gibt es uns noch. Donald Trumps große Exit-Strategie: hinter dem scheinbaren Chaos der neuen Regierung steckt Methode. Trump 2.0 ist das bewusst herbeigeführte Ende der unipolaren Weltordnung. Da schreiben Ivan Adamovic und Konrad Humler, ja, die multipolare Weltordnung ist ein Schlagwort, aber sie ist eben auch eine Realität. Und diese Realität wird nicht vom amerikanischen Präsidenten herbeigeführt, das ist Unsinn. Nein, die multipolare Welt, die ist entstanden und der amerikanische Präsident hat gemerkt, dass die Amerikaner nicht die Macht haben, sich überall einzumischen, sich überall aufzuspielen, dass sie imperial überdehnt sind, so hat man das früher genannt, Paul Kennedy, Aufstieg und Fall der großen Mächte, so lautete der Titel seines Historiker-Klassikers aus den 90er oder vielleicht sogar den späten 80er Jahren. Und die imperiale Überdehnung ist auch dies, was meines Erachtens handlungsleitend ist für die Amerikaner. Trump hat gemerkt, wir können nicht gleichzeitig in der südchinesischen See, im Nahen Osten, bei den Houthis und jetzt auch noch in der Ukraine tätig sein. Das überfordert unsere Möglichkeiten. Abgesehen davon verstehen die Amerikaner nicht, warum wir Milliarden zur Verteidigung von Grenzen eines Landes ausgeben, dessen Name von vielen Amerikanern gar nicht richtig ausgesprochen werden kann, beziehungsweise die Amerikaner wissen gar nicht, wo dieses Land ist, und unsere eigenen Landesgrenzen, beispielsweise in Texas, die sind löcherig wie ein Emmentaler, da kommen einfach immer wieder, wobei jetzt immer weniger, illegale Migranten durch. Das sind ja die zentralen Wahlversprechen von Donald Trump gewesen, auch das sich zurückziehen aus all diesen, wie er es nannte, sinnlosen Kriegen, von denen viele tatsächlich sehr sinnlos gewesen sind. Also das ist das Thema. Nicht Trump führt diese multipolare Weltordnung herbei. Ganz im Gegenteil, diese multipolare Weltordnung ist die Folge der Tatsache, dass eben die anderen auch stärker geworden sind. Die Inder sind unglaublich tüchtig und natürlich aufgrund ihrer Bevölkerungsstärke massiv am Kommen. Die Chinesen haben sich doch in den letzten 50 Jahren aus der Hölle ihrer Kulturrevolution zu einer wirtschaftlichen Supermacht hochgestemmt, was ja auch eine gewaltige menschenrechtliche Leistung ist, wenn sie sich vor Augen halten, wie hier Hunderte von Millionen aus absoluter Armut in einen relativen Wohlstand katapultiert worden sind. Russland 1991 lag am Boden, Moskau 1992 ein Sündenpfuhl, ein Sodom und Gomorra, ein von Mafiosen, Banden und Gangs kontrollierter, eine Art Afghanistan in Stadtformat. Das ist eine unglaubliche Zerrüttung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und auch Russland bei allen Schwächen und allem, was man dem Putin da immer wieder vorwirft, Russland ist auch zurückgekommen. Russland ist auch stärker geworden. Und mit diesen Realitäten müssen die Amerikaner, die natürlich immer noch, und ich bin keiner, der da Abgesänge auf die Amerikaner anstimmt, die Amerikaner, die sind immer noch extrem tüchtig, extrem mächtig, aber sie haben relativ an Dominanz verloren. Die hegemoniale Stellung ist vorbei, aber nicht eben, weil Trump das macht. Immer diese Fixierung auf die Namen ist irreführend. Trump, Putin, Xi Jinping, natürlich spielen diese Leute eine Rolle, selbstverständlich, aber Man muss hier immer wieder mit Leo Tolstoi, Krieg und Frieden, die Triebkräfte auch der Geschichte untersuchen. Und Tolstoi hat das ja wunderbar geschrieben in Krieg und Frieden. Es sind eben die Summen der unzähligen Einzelwillen, die sich sozusagen bündeln dann in diesen politischen Gestalten, die den Tiger reiten, mit dem sie oft verwechselt werden. Ist natürlich eine Theorie, die auch revisionsbedürftig ist und die nicht immer stimmt. Der Einzelne macht den Unterschied, auch in der Politik, aber es ist nicht ganz falsch, um es jetzt sehr zurückhaltend auszudrücken, eben die Geschichte auch vom aggregierten Interesse der Völker her zu denken, dass eben auch die Völker und die Willensbekundungen der Menschen eine ganz große Rolle spielen. Und die Amerikaner möchten, sie haben gewählt einen Präsidenten, der eben tatsächlich dieser Politik des Rückzugs aus all diesen Verstrickungen Auftrieb gibt und auch die illegale Migration bekämpft. Und damit sind wir schon in der nächsten Geländekammer. Proteste gegen Trumps Politik greifen auf andere Städte über. Ich empfehle Ihnen dazu, einfach auch amerikanische Zeitungen zu lesen, und zwar nicht solche, die philosophisch gegen Trump sind und metaphysisch und religiös, sondern die auch der Sichtweise der Regierung hier eine Plattform bieten. Und was wir in den Vereinigten Staaten sehen, ist natürlich eine extreme Polarisierung. Es ist schwierig von außen das zu beurteilen, ob jetzt der Truppeneinsatz, die Nationalgarde in Kalifornien, ob das verhältnismäßig, unverhältnismäßig ist. Es gibt da viel Kritik. Es gibt Leute, die sagen, jetzt ist Trump vollkommen entblättert. Also jetzt hat er sich da als Faschist, als Diktator geoutet. Ja, da wäre ich immer etwas vorsichtig, gemacht, da diese überschießenden, überdrehenden Einschätzungen. Bin auch kein Freund von Armeeeinsätzen gegen die eigene Bevölkerung, aber man muss sehen, dass eben Kalifornien sozusagen das politische Widerstandsnest auch gegen rechtsstaatliche Vorgänge in den Vereinigten Staaten ist, dass die Bürgermeisterin von Los Angeles gesagt hat, wir werden nicht mitmachen, wenn da illegal sich aufhaltende Migranten deportiert, wieder zurückgebracht aus dem Land geschafft, abgeschoben werden. So machen wir nicht mit. Also eine Verweigerung, den gesetzlichen Anordnungen aus dem Weißen Haus zu folgen. Ebenso der Gouverneur Gavin Newsom, da ist ja auch kein Geheimnis, dass er ein Gegner von Trump ist und natürlich auch diese Riots, diese Aufstände benutzt, um da eben selber politisch zu punkten. Was mir auffällt, in den linken Zeitungen steht vor allem, dass das friedliche Demonstrationen seien in L.A., aber in amerikanischen Blättern lese ich, und auch wenn ich Bilder anschaue, dass das sehr gewalttätig ist. Und wenn ein Bundesstaat, das ist die Aussage der Zentralregierung, wenn die Zentrale der Auffassung ist, dass sich da sozusagen ein Staat fast wie abkoppelt, Sezessionstendenzen, ja, dann musst du natürlich der Rechtsordnung Geltung, Nachachtung verschaffen. Also ich wage hier etwas dagegen zu halten, wenn Sie den schweizerischen Medienmainstream zu diesem Thema konsultieren. Starlink-Station im Wallis geplant, SpaceX will bei Leuk 40 Antennen für das Satelliteninternet installieren. Starlink, dank Elon Musk, kann ja auch der Ukraine-Krieg am Laufen gehalten werden. Starlink, soweit ich weiß, wird ja auch von den Ukrainern massiv genutzt. Diese Stationen jetzt also auch in der Schweiz. Das ist noch interessant, wie man sich zu dieser Infrastruktur dann stellt. Stellen Sie sich mal vor, man würde hier Antennen aufstellen, die vielleicht auch von irgendwo in einer Infrastruktur auftauchen, die von den Russen genutzt würde. Ich bin sicher, dann gäbe es heftigste politische Debatten im Bundeshaus. Wohnkontrolle war zulässig, Scheineheverdacht. Das ist interessant. Die Schweizer Macher sind wieder unterwegs. die Beamten der Einwohnerkontrolle, die schauen, ob die, die sich einbürgern lassen wollen, auch tatsächlich in den Verhältnissen leben, die sie angegeben haben. Da hat es in Zürich jetzt einen Fall gegeben, dass bei einem Homosexuellen, bei einer Lebensgemeinschaft, bei einem Paar, die Polizisten reingefahren sind, sehr freundlich, hätten sich dann die Handys angeschaut und überprüft, ob es sich hier wirklich um eine Partnerschaft handelte und nicht um eine Scheinpartnerschaft. Und das Bundesgericht hat nun diesen Einsatz als rechtens gewürdigt, allerdings auch darauf hingewiesen, dass man die Betroffenen etwas ausführlicher über ihre Rechte hätte aufklären müssen. Bei mir persönlich hat das nostalgische Gefühle ausgelöst, denn das zeigt einem, dass in der Schweiz doch noch ein gewisses, sagen wir einmal, rechtsstaatliches Bewusstsein in Bezug auf die Staatsbürgerschaft vorhanden ist, dass man das überprüft, dass man genau hinschaut. Ich kann mir vorstellen, dass in vielen anderen Ländern so etwas überhaupt nicht mehr zu beobachten ist. Amoklauf an Schule in Graz. Bei Schüssen an einer Grazer Schule hat es 11 Tote und 12 Verletzte gegeben. Amoklauf eines 21-jährigen ehemaligen Gymnasiasten. Eine ganz fürchterliche, verbrecherische Tat, die jetzt Staatstrauer in Österreich ausgelöst hat. Einstimmig für Soforthilfe an Platten. Auch der Ständerat will das verschüttete Bergdorf finanziell unterstützen. Und die Finanzdirektoren der Kantone wehren sich gegen die Steuerreform mit der Individualbesteuerung. Ich habe das hier schon vorweggenommen. Gigantisch der bürokratische Aufwand. Denn wenn die Ehepartner künftig einzeln veranlagt werden müssen, dann verdoppelt sich ja die Zahl in diesem Bereich der Steuererklärungen. Sie brauchen viel mehr Beamte. Und jetzt will man uns weismachen, dass am Schluss dann doch weniger Steuern bezahlt würden. Auf jeden Fall wuchert die Bürokratie und der Staat wird immer grösser. Auch davor habe ich Angst. Die Angsthasen Schweiz, ja, sind wir froh, dass wir vorsichtig sind in diesem Land. Die Angsthasen an die Macht. Zum Glück haben wir keine Helden oder solche, die sich einbilden, sie seien Helden und uns da in ihre außenpolitischen und sonstigen Abenteuer verstricken. Ich glaube, wir müssen das Thema der Angsthasen-Schweiz noch viel vertiefter und fundierter erfassen. Möglicherweise mache ich dieses Thema zu einem Leitmotiv, zu einem Leitthema dieser Sendung. Also lasst mir nichts auf die Angsthasen kommen, meine Damen und Herren, zumindest in der Schweizer Politik. Und nicht überall dort, wo Mut draufsteht, ist denn auch Mut drin. Denn viele der sogenannten mutigen Politiker sind einfach nur Konformisten, sind Herdentiere, sind Zeitgeistsurfer, machen das, was alle anderen machen. Mutig ist, abseits zu stehen, wenn die anderen sich verrennen. Mutig ist, gegenläufig, widerspenstig, widerständig zu bleiben, beim eigenen zu bleiben, das eigene zu verteidigen, sofern es dem, was einem aufgenötigt werden soll, überlegen ist. Und das ist die wahre staatsmännische Qualität der Schweiz. Nicht, dass man da mutig in jeden Abgrund hineinstürzt, der einem hingestellt wird. Ich meine, das sind ja die abstrusen Ratschläge, die einem immer wieder in der Politik gegeben werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, zum letzten Mal unwiderruflich in dieser Sendung ein Plädoyer für die Angsthasen-Schweiz. So, jetzt aber habe ich geschlossen, melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Mal sehen, was da auf den auswärtigen Kampfschauplätzen alles zu beobachten und zu besprechen sein wird. Bis gleich.